Wir haben einen Psalm. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkest, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Ja, ihr Lieben, wir sind zum Staunen eingeladen. Dieser Beter hat diese seltene Kunst des Staunens offenbar noch beherrscht. Wer staunen kann, der ist unmittelbar dran am Geheimnis des Wunders. Vielleicht fällt es uns deswegen so schwer zu staunen. Wer staunt, hat keine große Klappe mehr. Der ist erstmal still. Der steht vielleicht mit offenem Mund da, ja, und staunt nur. Ich weiß nicht, könnt ihr euch daran erinnern, wann ihr das letzte Mal so richtig gestaunt habt? Eben als die Folie sich geändert hat, nicht? Oder der Sonnenuntergang im Urlaub. Oder die Bergwanderung und dann der herrliche Blick vom Gipfel des Berges. Die Berührung mit den Urgewalten des Meeres vielleicht. Die Stille, die Gewalt der Wellen. Das Tosen des Windes, die Stille einer sternklaren Nacht. Oder als ihr ein Baby, ein Neugeborenes in den Händen hieltet. Oder Bilder gesehen habt von einem neugeborenen Kind in der Verwandtschaft. Habt ihr das Staunen noch nicht verlernt? Der Weg unseres Psalms, Psalm 8, das ist ein Weg von der Schöpfung zum Schöpfer. Der Beter würde sagen, das ist alles richtig, was ihr sagt. Die Herrlichkeit der Schöpfung, die bunte Wiese und die Schönheit, die uns in Gottes Schöpfung begegnet. Naja, aber das Wichtigste ist, dass wir über der Schöpfung den Namen des Schöpfers kennengelernt haben. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Ja, dieser Schöpfer hat einen Namen. Er ist nicht einfach so die Natur, so abstrakt und so anonym und so unpersönlich das klingen mag. Dieser Schöpfer hat uns seinen Namen offenbart. Und vielleicht müssen wir manches neu denken, was uns in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch weisgemacht worden ist von einer bestimmten Doktrin, dass eben die Natur aus sich selbst heraus zu erklären ist. Dass man eben nicht den Schöpfer braucht. Für den Beter dieses Psalms ist es undenkbar, einen richtigen Weg zur Schöpfung zu finden, wenn wir den Namen des Schöpfers dabei nicht entdecken und uns darüber freuen können. Wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Und hier merken wir, ist im Volk Israel etwas Unvergleichliches passiert im Vergleich zu all den anderen Kulturen und auch Religionen der damaligen Zeit. Es gab ja diese Schöpfungsmythen überall, nicht? Aber der Name des Schöpfers ist nicht erkennbar geworden darüber. Schöpfung setzt dann Menschen in Angst und Schrecken, wenn sie den Namen des Schöpfers nicht kennen. Man ist dann ihren Launen, ihrer zerstörerischen Kraft ausgesetzt. Er hat seinen Namen offenbart, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Vater Jesu Christi. Und deswegen geht es in unserem Psalm auch sofort um diese Beziehung zwischen dem Schöpfer und seinem Menschen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkest? Hey, ihr Lieben, die Beantwortung dieser Frage entscheidet über unser Lebenskonzept und auch über das, was wir vom Leben und nach dem Sterben erwarten können. Was ist der Mensch? Man kann diese Frage ja sehr unterschiedlich akzentuieren. Ich könnte jetzt die griechischen Dichter und Philosophen zitieren. Was ist der Mensch? Und dann fangen sie an, wirklich zu staunen über die Größe und die Einzigartigkeit des Menschen. Es gibt nichts Großartigeres, nichts Gewaltigeres als den Menschen auf der Erde. Das kann man bei den griechischen Philosophen nachlesen. Und wir sind versucht, auch in diesen Lobgesang einzustimmen, weil wir inzwischen in der Menschheitsgeschichte ja gemerkt haben, wie großartig der Mensch auch ist. Was der Mensch alles kann, was der Mensch schaffen kann. Und wenn wir beispielsweise in die großen musikalischen Werke unserer Menschheitsgeschichte hineingehört haben, den Eindruck hatten, jetzt sind wir sozusagen schon ein Stück in den Himmel gehoben worden, dann staunen wir, wozu Menschen in der Lage sind. Und wenn wir die großen technischen Wunderwerke im Altertum, auch in der Neuzeit sehen und staunen, was haben Menschen nicht alles konstruiert, nicht? Wie haben sie das geschafft, dass das alles hält und nicht zusammenbricht? Und dazu noch ästhetisch eindrucksvoll, was ist der Mensch? Und wir lesen von den medizinischen Wundern, von dem, was in der Operation, in der Transplantation möglich ist. Ich weiß noch, wie wir gestaunt haben damals bei den ersten Herztransplantationen, nicht? Da hat er Schlagzeilen gemacht, da gingen die Bilder der Patienten, auch der Ärzte um die ganze Welt. Ja, was macht Medizin nicht alles möglich heute? Dann fällt natürlich auch das Stichwort Raumfahrt. Inzwischen sind sogar private Unternehmen in der Lage, zumindest in absehbarer Zeit, ihre Visitenkarte wollen sie auf dem Mars hinterlassen. Wozu ist der Mensch nicht alles fähig? Das ist schon eindrucksvoll. Ja, und das können wir immer so weitermachen. Dann dauert es nicht mehr lange, dann sind wir auch bei den Leuten, die den Turm zu Babel gebaut haben, weil sie sich, wie es dort heißt, einen Namen machen wollten. Ja, dann kommt nämlich der Name des Schöpfers in Konkurrenz mit meinem Namen. Und dann ertrage ich es gar nicht mehr, dass jemand über mir steht, der einen noch größeren Namen hat. Dann will ich der Größte sein. Ich weiß nicht, ob ihr in der Schulzeit auch damals diesen Prometheus gelesen habt von Goethe. Dieses eindrucksvolle Gedicht, wo Goethe in Aufnahme der griechischen Mythologie beschreibt, wie Prometheus, der den Göttern ja das Feuer gestohlen hat und damit göttliche Macht erlangt hat, dass sich dann sie sich brüstet gegenüber Zeus und wie er Zeus zu einem Knaben herabdegradiert, der sich mit Disteln beschäftigen soll. Weil er, Prometheus, jetzt der Mensch sei, der Menschen bilden könnte nach seinem Bild. Ja, und dann dauert es nicht lange, dass sich diese Frage, was ist der Mensch, fast mit einem Ton der unheimlichen Besorgnis verbinde. Wenn der Mensch so großartig ist, dann schleicht sich bei mir doch auch die Sorge ein, was macht der Mensch daraus? Wozu ist er fähig? Was ist der Mensch zu tun in der Lage? Und was tut er dann vielleicht auch, wenn er es einmal erkannt hat? Dürrenmatt hat in die Physiker darauf hingewiesen, dass technischer und wissenschaftlicher Fortschritt nicht widerrufbar sind. Es geht weiter, es geht immer weiter, der Zug rollt. Wozu ist der Mensch in der Lage? Nicht als das erste Schaf geklont wurde, da haben einige schon die Luft angehalten. Einige Wissenschaftler haben damals schon gewusst, das ist erst der Anfang. Es wird nicht bei Schafen bleiben. Was kann der Mensch? Seine technische Brillanz gebraucht er zur Herstellung von Kriegswaffen. Ich habe Angst vor den Menschen, vor dem, was der Mensch tun kann. Nicht vor Atomwaffen haben wir keine Angst, nicht? Wir haben Angst vor Menschen, die diese Atombombe zwar bauen können, also technisch beherrschen, aber möglicherweise nicht sich selbst, also ihre Affekte im Griff haben. Nicht? Und dann manches in blankem Zynismus einsetzen. Wie perfektionistisch ist die Quälerei und die Ausrottung von Menschen erdacht worden, bis ins Detail hinein, mit allen Raffinessen und technischen Tricks. Was ist der Mensch? Wenn ich das sage, dann schaue ich nach innen und denke, wozu bin ich in der Lage? Ich denke, keiner, der reif geworden ist in seiner Entwicklung, wird leugnen, dass er dieses Erschrecken kennt, was in uns allen so drinsteckt. Wozu ich in der Lage wäre, ja in der Lage bin. Was ist der Mensch? Ich kann diese Frage auch sehr zynisch und verächtlich stellen. Was ist der Mensch schon? Was ist dran an diesem Klumpen Mensch? Ihr wisst natürlich alle, woraus der Mensch hauptsächlich besteht. Aus Wasser. Ich glaube 80% oder so, nicht? Ein bisschen Kohlenstoff kommt dazu, dann ein bisschen Calcium. Ich weiß nicht, haben wir Chemiker unter uns. Ein paar Schwermetalle sind wohl auch drin. Wenn man es rein materiell, so chemisch sieht, ne? Und das werdende Leben im Mutterleib, diese Masse Schleim, der Behinderte, der Alte, der Verwirrte, der demenzkranke Mensch. Ach, der, die. Was ist der Mensch? Kann ich das noch verwerten? Bringt der noch was? Tja, wenn der Mensch erst anfängt, über das Leben und den Wert eines Menschen nachzudenken, dann sind wir im Grunde schon am Ende der Menschheitsgeschichte angekommen. Und da merken wir, wie unendlich wichtig diese Zuordnung dieses Satzes in unserem Psalm ist. Also nicht nur, was ist der Mensch, sondern dann auch weiter, dass du seiner gedenkest. Hier ist von Gott die Rede, vom Schöpfer. Dann kommt der Mensch und dann klingt es wieder aus in den Lobpreis auf den Schöpfer. Der Mensch ist quasi gerahmt von seinem Schöpfer in diesem Psalm. Und in dem Augenblick, wo wir den Schöpfer ausblenden und nur noch den Menschen im Vordergrund und im Mittelpunkt sehen, dann ist dieser Tendenz Tür und Tor geöffnet. Wenn der Wert eines Menschen von seiner äußerlichen Erscheinungsform abhängig gemacht wird, wenn die Ideale, die die Medien oft als Schönheits- oder als Verhaltensideale präsentieren, wenn die von einem Menschen erfüllt werden, dann ist er was, dann stellt er was dar. Aber wehe dem Menschen, ja, der das nicht aufbieten kann. Wehe dem Menschen, der hilflos ist und die anderen braucht, um überhaupt voranzukommen. Was ist der Mensch? Was denken manchmal Menschen im Pflegedienst, in den Altenheimen, auf den Intensivstationen? Was ist der Mensch? Wie hilflos, wie erbärmlich. Ja, wir müssen auf die Sprache achten. Die Sprache verrät unser Denken. Wir als Christen sollten die Witze und Redensarten nicht mitmachen, die über bestimmte Menschen und Milieus und auch Bevölkerungsgruppen gerissen werden. Wir sollten die Sprache nicht sprechen, die am Stammtisch oder auf dem Schulhof gesprochen wird. Auch der Alkoholiker, auch der vom Leben gezeichnete Obdachlose, auch der, der nicht meine politische Überzeugung teilt. Er ist ein Mensch. Ein Mensch, von dem es heißt, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Und das gilt für jeden Menschen, unabhängig von seiner sozialen Stellung, von seiner Bildung, von seinem Aussehen und seiner körperlichen Versehrtheit oder Unversehrtheit. Der Mensch wird in diesem Psalm beschrieben als das Wesen, dem Gott seine Liebe zuwendet. Immer dann, wenn im Alten Testament davon die Rede ist und Gott Gedachte an, kommt ganz häufig vor, dann wird immer deutlich, hier erbarmt sich der Gott Israels über Menschen, die vielleicht schon gedacht haben, sie seien vergessen, weil nämlich alle andere das längst getan haben. Aber Gott gedenkt ihrer und wendet sich ihnen in Barmherzigkeit und in Liebe zu. Das ist der Mensch, dass du an ihn denkst. Das Kind des Menschen, dass du dich seiner annimmst. Und hier bekommen wir Menschen endlich unseren angemessenen Platz. In diesem Rahmen dürfen wir Mensch sein. Wir müssen nicht Schöpfer sein. Wir müssen uns nicht etwas anmaßen, was uns nicht zusteht. Aber wir dürfen den Raum füllen, wo Gott uns seine Schöpfung anvertraut. Allerdings sind wir dann Hausverwalter, die sich vor ihm verantworten müssen für das, was wir in dieser Welt getan haben. Unser Leib, unsere Körperlichkeit mit all ihren Begabungen und Empfindungen sind Geschenk, Geschenk Gottes, sind von Gott gewollt. Ja, was ist verkümmert, was ist verkehrt geraten, was müsste unter die Zucht und Leitung des Heiligen Geistes kommen, damit es sich bei uns richtig entfalten kann? Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Dieser Beter hat die Freude am Menschen wiederentdeckt, obwohl er natürlich auch sagen könnte, der Mensch ist der Wolf des Menschen, wie ein bestimmtes lateinisches Sprichwort, das seit Jahrhunderten lehrt. So können die Menschen sich auch erleben, durchaus. Es liegt etwas Wölfisches, Raubtierartiges in der Luft, keine Frage. Aber hier, wo der Mensch in seiner Zuordnung zum Schöpfer gesehen wird, da bekommt er seinen Platz. Da können wir wieder staunen. Und das heißt nun auch ganz konkret, mein kleines Leben, so unbedeutend das auch sein mag, er fragt schon nach mir. Er will wissen, wie es mir geht. Wem fällt schon sonst auf, ob ich da bin oder nicht, ob ich runtergehe, die Post hole oder nicht? Ob ich in meiner Wohnung, in meinem Mietshaus oder ein Familienhaus irgendwo mal die Tür öffne oder nicht, wem fällt das schon auf? Ihm. Jeder von uns ist ein geliebtes Wesen aus Gottes guter Hand. Selbst wenn eure Eltern gezögert haben und nicht wussten, ob sie euch haben wollten und sich auf euch freuen sollen, Gott hat euch gewollt. Gott hat Ja zu euch gesagt von der ersten Stunde an. Das gibt mir als Mensch meinen Selbstwert. Deswegen bin ich etwas wert, weil ich Gott so viel wert bin. Und ich denke, das müssen wir aufsaugen, wie so ein trockener Schwamm müssen wir das aufsaugen. Wir sind so viel wert, weil wir Gott so viel wert sind. Und nicht, weil die Menschen uns für wertvoll erachten. Das ist ein großer Unterschied. Das Letzte ist auch viel zu konjunkturabhängig, muss man sagen. Gott vergisst keins seiner Geschöpfe. Gott vergisst die Tiere und die Schöpfung nicht. Und er vergisst die Menschen nicht. Vielleicht erinnert sich noch mancher an das alte Kinderlied, mit dem ich manches Mal in den Schlaf gesungen wurde. Weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viele Wolken gehen weit hin über die Welt? Dann ist von den Mücken die Rede. Wir sprachen eben darüber, von den Vögeln. Da wird die ganze Schöpfung beschrieben und immer die Frage, weißt du das? Und dann kommt der Hinweis auf den, der das alles kennt, der das alles gezählt hat. Und dann kommt die Spitze dieses Liedes und er kennt auch dich und hat dich lieb. Ihr Lieben, das ist kein Kinderspruch, das ist eine Lebensweisheit, mit der man leben und sogar sterben kann. Dieser Gott, der alles geschaffen hat, der kennt auch mich und kennt auch dich und hat dich lieb. Amen.